Hey, super! Du hast dich tatsächlich nicht verklickt und hier geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema Ernährung versus Nachhaltigkeit. Ich wünsche dir viel Spaß.
Über Ernährung.
Also ich habe gehört, Vitamin C soll sehr gesund sein.
Das ist eine Ascorbinsäure, eine klassische Lüge. Ich glaube, du meinst eher, was Vitamin C drin ist.
Ascorbinsäure, ja.
Wir müssen ja Richtung nachhaltig gehen. Ja, klar, Nachhaltigkeit, muss man diese ganzen Zitrusfrüchte essen aus irgendwelchen exotischen Ländern, um sich den Vitamin C-Haushalt zu decken? Oder muss ich eine Tablette einwerfen? Oder kann ich auch einfach nur eine Paprika essen oder sowas, die unfassbar viel solche Vitamin C haben, tatsächlich.
Ja.
Aber das wisst ihr vielleicht da zu Hause sicher auch.
Also in Kombination mit Nachhaltigkeit ist manchmal schwierig, ne? Weil auch die gesunden Sachen, wie eine Avocado zum Beispiel, ist ja auch nicht gerade nachhaltig.
Brauchst du ein Avocado? Also mittlerweile kriegt man Avocados tatsächlich aus Spanien. Da ist schon mal der Weg reduziert. Bio-Avocados sogar.
Das ist so ein Trend. Ja, lieben ja alle
Avocados. Aber Avocados ist nicht das gängigste Gemüse hier. Ja. Oder muss man eigentlich Steinfrucht
sagen. Ja, das ist tatsächlich so.
Eine richtige Avocado-Mafia, habe ich gehört, da aus Mexiko auch, ne?
In Costa Rica essen sie tatsächlich täglich essen sie
Ja, und dann wachsen die ja wild.
Genau, dann wachsen die. Und das ist auch eine Frucht, die eigentlich wahnsinnig ertragsreich ist und auch wenig arbeitslastig, also wie man sagen kann, weil es andauernd also viele Bäume hat und dann musst du eigentlich nur noch pflücken.
Da braucht viel Wasser, ne?
Ja, da regnet es hier fast schon, da musst du nichts mehr machen. Und also was die dort essen, was ich auch jeden Tag gegessen habe, sehr abwechslungsreich, vor allem Avocado und Reis und Bohnen und Bohnen und Reis. Das war's eigentlich.
Hätte ich nicht gerne in demselben Zimmer wie du geschlafen.
ein Traumgeruch war das.
Ja, inzwischen bin ich es ja leider gewohnt durch die Podcasts, diesen Geruch, aber...
Ein Kilo Avocado. 1000 Liter Wasser.
1000 pro Avocado? Bis ein Avocado
reif ist. Pro 1 Kilo Avocado, 1000 Liter Wasser. 1 Kilo Kaffee, 21.000 Liter.
Gut, aber da muss man natürlich das sagen. Also,
das finde ich heftig.
21.000 Liter.
Das kommt an, wie im
Land. Ein Kilo Rindfleisch, schon über 15.000 Liter. 1 Kilo Schweinefleisch, glaube ich, irgendwie um die 5.000, 4.800. 1 Kilo Käse. 5000 Liter Wasser. Also wir reden immer auch vom virtuellen Wasser. Ne? Und Kartoffeln zum Beispiel, 1 Kilo Kartoffeln oder 1 Kilo Äpfel, irgendwas zwischen 700 Liter.
Also ganz wenig.
Weniger.
Ja. Aber weißt du, wie das zusammenhängt? Weil also es kommt noch an, in welchem Land es halt auch angebaut werden, die Früchte.
Ja, dort sind teilweise ganz andere klimatische Bedingungen. Ne?
Das ist das Nächste. Also du kannst halt, also bei einer Frucht, die nicht in dem Land normalerweise wachsen würde, musst du natürlich mehr dich darum sorgen, ist ja klar. Aber zum Beispiel Avocado, in Costa Rica, die wächst halt so gut wie selbst. Also man macht schon Anpassungen, aber Western musst du da nicht wirklich. Selten.
Es geht ja auch ums Regionale, ne?
Ja, also jetzt regional.
Regional Produkte essen und kaufen, genau.
Es ist ja auch ein Irrwitz, schon sich im April zum Beispiel schon Erdbeeren zu holen, die von irgendwo anders oder gespritzt sind, während die bei uns im Juni halt saisonal einfach richtig gut schmecken auch. Ne?
Mhm.
Und auch gleich vom regionalen Bauern oder Landwirt direkt vor Ort verfügbar sind, wo nicht viel CO2 emittiert wurde durch den Transport. Ist ja auch bei anderen Beeren so. Ich habe jetzt neulich Brombeeren gekauft, weil ich gelesen habe, die sollen so gesund sein.
Also gelesen, ja.
Nicht gelesen. Nee, dass Beeren allgemein sehr gesund sind. Hohen,
vor allem die großen Tatzen.
Ja. Haben einen hohen Nährwert und alles Mögliche. Und jetzt habe ich aber gelesen, wo die herkamen, Mexiko. Brombeeren aus Mexiko. Können wir sicherlich auch hier in der Gegend genauso angebaut.
Da musst du
das
gucken,
darf man echt nicht
saisonal,
machen.
Saisonal, ja, regional. Das ist auf jeden Fall da draußen, achtet mehr darauf. Vor allem für die Leute, die sich das auch leisten können. Das ist eine Sache, das lohnt sich zweimal. Ihr macht es nicht nur für euch selber, für euer Gewissen, sondern ihr macht das auch für die Umwelt, für die nachkommenden Generationen. Das ist eine ganz wichtige Message. So, genau, wir waren bei Mythen. Ja, Mythen waren wir. Was gibt's denn, also, was Mythen angeht, ist ganz interessant, weil in dem Film The Game Changers bezieht sich natürlich auf Fleischprodukte oder Fleisch konsumieren. Und dass man das gegenüberstellt von der pflanzlichen Ernährung. Rein pflanzlich, vegan oder vegetarisch. Und ganz interessante Sachen werden da genannt, wie dass man Menschen irgendwie, das ist so eine Philosophie oder ein Dogma, das vermittelt wird seit Jahrzehnten, Fleisch ist gesund und Fleisch, der Mensch ist Fleischesser und das Fleischfresser, Carnivore. Dabei sind wir eigentlich Omnivore und unsere Vorfahren sind auch gar nicht Carnivore gewesen, so wie man es angenommen hatte, durch die Instrumente, die Funde, die man da gemacht hat, irgendwelche, was weiß ich, Spitzen, Gegenstände, um was zu schneiden, wie Fleisch. Tatsächlich hat man dann mit näheren Untersuchungen, besseren Methoden, hat man dann entdeckt, okay, da waren extrem viele Pflanzenreste, Hülsen etc. Und da hat man ermittelt, das sind eigentlich überwiegend Pflanzenfresser gewesen. Und das heißt, damals war es nicht wichtig, wenn du in dieser Landschaft rumgelaufen bist, da damals vor 10.000 Jahren und noch weiter zurück, eher so weiter zurück, ja, vor 10.000 Jahren war Landwirtschaft, also noch weiter zurück, dass die nicht mit dem Speer rumgelaufen sind, um Tiere zu erfangen, sondern das bessere Know-how war dort verankert, dass man wusste, welches Kraut kann ich essen, welche Pflanze kann ich essen, welche Pflanze muss ich vermeiden, etc. Das, was du auch vorher genannt hast mit dem Wildkraut. Also dieser Ursprungsgedanke, diese Verbundenheit zu der Natur, war damals ganz extrem. Und dieser Mythos, wir müssen Fleisch essen, ganz interessant zum Beispiel, wir haben nicht die Zahnstruktur dazu, wirklich Fleisch zu essen. Wir sind da nicht diese Carnivore mit diesen Zacken, diesen Sägezahn.
Wir müssen vor allem müssen das lange kochen oder grillen.
Wir haben einen langen Verdauungstrakt, das ist geeignet für so pflanzliche Zellulose, Pflanzenprodukte, Ballaststoffe. Wir brauchen auch Ballaststoffe. Das reduziert das Krebsrisiko immens. Also anscheinend, also heute der Mittelmaß, der vorgegeben wird von der, ich weiß gar nicht, WHO oder so, ist 30 Gramm. Ballaststoffe pro Tag. Und oft schaffen wir nur in Europa nur 20 Gramm. Und das Risiko ist, ich glaube, was habe ich gesagt, 37%, müsst ihr nochmal nachgucken, Krebsrisiko, das ist 27, also ist extrem hoch.
Ja, weil allgemein
steigert es. Und in Afrika zum Beispiel, da essen sie mehr Ballaststoffe.
Mehr Hülsenfrüchte
120
und so,
Gramm zum Beispiel und so weiter. Und dann, oder hier Bohnen, Reis, Reis und Bohnen. Dann wird es wesentlich reduziert. Das ist also Darmkrebsrisiko. Dann, was auch noch dafür spricht, dass die damals keine Fleischfresser waren, dass wir trichromatische Sehkraft haben. Das fand ich ganz interessant. Also, dass wir einfach hier drei Grundfarben, ne, trichromatisch, und dass dadurch die Früchte zum Beispiel besser erkennen konnten. Ne? Und dass grundsätzlich das Hirn Glucose braucht. Nicht eben Fleisch, das Hirn braucht.
Kohlenhydrate. Wahrscheinlich ist es einfach so ein Mythos, ja.
Das ist ein Mythos, ja.
Seit 3.000-4.000 Jahren, da gab es sicherlich auch öfter mal Situationen, wo die Menschen vielleicht mal stark am Hungern waren. Und dann gab es halt mal einfach ein Alpha-Tier, der hat dann ein riesiges Wildschwein erlegt. Dann hatten alle wieder was zu essen. Und vielleicht ist dadurch so Glückshormone entstanden und dann mit der Zeit. Und deswegen dachte man. Ja,
die Burger, guck mal, die Burger, also
das ist Wildfleisch ist nochmal was anderes, weil es sehr unbehandelt ist, aber trotzdem, also die Industrieprodukte an sich, die verarbeiteten, da ist halt auch nicht mehr so viel Nährstoffe drin,
wie
der Körper eigentlich braucht. Zu den Wildkräutern nochmal, du hattest ja auch vorher gesagt, das sind könnten teilweise irgendwelche Krankheitserreger oder dergleichen dran sein. Man kann die Dinger auch waschen, aber man sollte die dann auch schon noch kurz mal ein paar Minuten abkochen, sicherheitshalber mal. Aber dann haben die immer noch mehr Mineralstoffe als normales Gemüse. Also es macht schon Sinn, Wildkräuter teilweise zu substituieren und mit in die Ernährung aufzunehmen. Da hat man schon einen Großteil von dem Bereich abgedeckt. Und diesbezüglich muss man halt einfach sich noch ein bisschen weiterbilden und da mal reinschnuppern.
Wir verweisen uns sicher auf unseren Weiterbildungsratgeber,
der in Arbeit ist.
Aber jetzt an dem Punkt noch, um den noch mal ein bisschen zu unterfüttern, wie positiv, Nachhaltigkeit, okay, aber auch wie positiv das für die Ernährung ist, wenn man sich mehr auf pflanzliche Ernährung umstellt und fokussiert. Hier ein Punkt zum Beispiel, ist auch in einem Film genannt, ein Becher Linsen enthält so viel Protein wie ein Erdnussbutter-Sandwich, 3 Unzen Fleisch oder 3 große Eier. Diese Mythos, dass die pflanzlichen Produkte überhaupt keine Proteine enthalten. Dabei kann man ja mittlerweile sogar analog Fleisch aus Pflanzenproteinen produzieren. Ne? Das ist total interessant und das ist total gesund. Antioxidantien, auch ein interessantes Thema. Das haben wir noch zusammen gesehen. Das anscheinend, also ich habe jetzt nicht so ein so einen positiven Bezug zu Eisbergsalat, weil ich finde das auch immer noch, das hat eigentlich im Grunde nur Grundwasser, mhm. aber anscheinend hat der viele Antioxidantien. Mhm. Und dann wesentlich mehr zum Beispiel als Lachs oder Eier. Also es wird irgendwie so im Vergleich gesetzt. Mhm. Aber anscheinend gibt es in der Pflanzennahrung tatsächlich 1157, wird er genannt, gegenüber der tierischen Nahrung von 18 Antioxidantien. Also das ist schon ein großer Unterschied.
Ja. Ja, klar, also
Radikale werden da gebunden.
Gemüse, oder? Mhm. Fast allen Gemüsesorten.
Genau.
Ja. Da möchte ich hier auch gerade noch nochmal auf die Japaner zurückkommen. Und zwar gab es da tatsächlich offizielle Studien zu dem Buch How Not to Die, so heißt es. Und zwar gab es da Studien, dass Japaner, die eben in die USA ausgewandert sind, und also Japan ist ohnehin dafür bekannt, dass sie sich ein bisschen grüner ernähren, und Amerika ist eher Vorreiter in Sachen industriell verarbeitete Produkte, also die sind da weit vorne dran. Mhm. Und dann sind eben die sich an die amerikanische Ernährung gewöhnt haben, die haben im Schnitt 40% einen 40% höheren oder 40% höhere Anfallsrate für Herzinfarkt gehabt. Also die waren da 40% mehr gefährdet, wie die gleichen Verwandten oder die Leute in Japan im Vergleich dazu vorher, nachher, als sie sich an die ganzen Esskulturen dort gewöhnt haben oder nachgewiesen. Ja. Ja, und das ist nur ein Teilbereich.
Ja, ich habe auch schon gelesen, dass gerade da aus diesem asiatischen Raum die Lebenserwartung deswegen so hoch ist, weil aufgrund der ja sehr pflanzlichen Ernährung sehr wenig Fleisch, mehr Fisch.
Sieht auch im Schnitt jünger aus, gell?
Denkst du,
oh, das sind ja Kinder.
Das stimmt, ja.
Sind älter als wir.
Ich glaube, die einfach leben länger, ne? Dadurch, dass sie sich ausgewogener und pflanzlicher ernähren.
Einfach.
Als der Durchschnittseuropäer.
Einfach wie früher, nachhaltiger natürlich.
Ja. Ja. Aber allgemein Fisch würde ich auch noch mal gerne ganz kurz drauf eingehen. Ja. Da kann man jetzt sagen, man verzichtet auf Fleisch, Fisch, der Fisch spürt irgendwie weniger, ist weniger Tier als vielleicht ein Rind oder ein Schwein.
Ah, ich weiß nicht, ob man das sagen kann.
Auf der anderen Seite werden auch die Meere überfischt ohne Ende.
Das ist ein ethischer Ansatz.
Und die Fischerei, Methoden.
Fischfarmen sind vor allem sehr pervers, weil da viel Antibiotikum verwendet wird. Das kann man ja nicht abschließen. Ja. Das alles, was da, das geht ja alles raus. Das ist ja alles verbunden mit dem Wasser, mit der Umgebung. Das heißt, Antibiotikum, ja. Schadstoffe etc., das geht alles in die Umgebung raus. Ja. Und auch wenn man vielleicht immer der Homöopathie kritisch gegenüber ist, aber diese Parts per Million Bereiche, ja, die summieren sich einfach in der Nahrungskette, und irgendwann ist da so viel, dass wir das eben nicht, dass es eben nicht nur noch so ein homöopathischer Anteil ist, sondern wirklich gravierende Ausmaße, also Mängel an. Und ich stehe dem eher negativ gegenüber, dem ganzen Fisch, weil ich möchte lieber regional meine Seeforelle, und das brauche ich dann auch nicht jeden Tag.
Ja, genau. Also ab und zu halten.
Ich möchte jetzt auch nochmal eine neutrale Aussage
geben. Andererseits ist der Fisch hat ja einen sehr hohen Nährwert. Auch.
Ja, passt.
Omega-3, Fettsäuren, sehr gesund.
Passt auch alles in
der Hinsicht. Besser verdaulich als rotes Fleisch.
Aber dass man zum Beispiel sagt, dass ein Tier mehr oder weniger wert ist als ein anderes, da hast du, der unbewusste Aussage gemacht, die eigentlich schon so in der Hinsicht gefährlich ist.
Jetzt kommt der Fachbegriff. Karnismus,
genau.
Das genau das beschreibt es. Ja.
Und zwar letztendlich sind wir ja auch Tiere, Wirbeltiere. Ich meine, welche Tiere sind dann mehr wert und welche weniger? Natürlich kann man sagen,
ein Insekt zum Beispiel ist am wenigsten wert.
Und so Arthropoden.
Und ein Giraffenbaby ist am meisten. Könnt ihr euch an den Aufschrei erinnern von diesem Giraffenbaby?
Oh Mann.
Ein Giraffenbaby stirbt, sterben tagtäglich tausende Kinder aufgrund unseres Essverhaltens. Aber wenn einem Giraffenbaby stirbt im Zoo, ich weiß nicht mehr,
Ich dachte, das war ein Eisbär. Aber
oder ein Eisbär gab es auch noch, aber es gab wegen diesem Giraffenbaby gab's einen riesen Aufruhr.
Das ist aber auch...
Die moralische Auslegung, welches Tier jetzt mehr wert ist, weil wenn es dann noch ein Baby ist.
Aber letztendlich trotzdem jetzt um die Frage, natürlich sind wir denkende Wesen, aber wer ist da Mehrwert? Also religiös, also wenn man religiös betrachtet, viele Schriften gehen da auch aus, dass da eine Gleichwertigkeit besteht, aber das möchte ich jetzt offen lassen, da möchte ich jetzt irgendwie auch nicht dazu äußern, aber das ist durchaus eine Frage, die man sich mal stellen darf, zwecks der Mehrwertigkeit. Mhm. Ja, letztendlich sind wir auch ein Teil der Natur, und letztendlich nennt man uns auch in der Biologie Wirbeltiere.
Okay, das ist ein interessanter Einstieg aus der Grundschule gewesen.
Ja! Endlich wieder!
Endlich eine Eins!
Ja, nichts vergessen. Also Chorsatz, ich kann Invertebraten, Vertebraten, also Invertebraten sind die quasi die Wirbellosen, Vertebrate sind dann die Wirbeltiere. Ich habe die ganzen Scheiße.
Du brauchst es runter.
Ich habe das
Streber.
Ich habe Paläontologie auch gehabt.
Der Schlaurier.
Pass auf, wir haben
sie heute schon nicht mit der Bau reden. Ich habe mich aus den Zwängen befreit, der Unterdrückung.
Nach dem Bauernaufstand. Rein ins Parlament.
Ja, du hast es ja dann im Studium nochmal intensiv.
Aber wir müssen jetzt eigentlich ins Detail gehen.
Ja. Nee, das war auch kein Sinn.
Ich würde gerne weiter nochmal mit Mythos weiterspinnen. Also wir hatten vorher noch B12 besprochen. Also jetzt das nochmal hier vielleicht mal bringen. B12. Insgesamt, du hattest Vitamin C gesagt. Mhm. Ganzen Vitamine. Also allgemein solltet ihr wissen, alle Aminosäuren, alle essentiellen Aminosäuren sind in jeder Pflanze vertreten. Mhm. Also dieser Mythos ist auch schon mal bam gebastelt. Also B12, das ist interessant, weil man hat immer gesagt, ja, das ist irgendwie ein tierisches Produkt, da muss man Fleisch essen, um das aufzunehmen in der Ernährung. Und tatsächlich ist es so, die Tiere, wie es bei anderen Vitaminen übrigens auch ist, nehmen das im Grunde auch nur über die Ernährung auf. Die essen Pflanzen, die essen einfach solche Produkte und nicht andere Tiere. Und dadurch nehmen sie das auf. Ja. Das heißt, wir können eigentlich die uns sparen in der Kette und nehmen Eisen auch direkt die Pflanzen und haben es sogar in höherer Fülle parat. Ja. Und bei Vitamin B12 ist es interessant, dass es einfach tatsächlich über Bakterien produziert wird.
Und Pflanzen, Bakterien auch, Pflanzen teilweise. Und dann so also, essen das die Kühe auch dann quasi theoretisch.
Also das sind Bakterien, also genau. Die B12 produzieren und die werden durch die, also das nimmt man auf, über wenn man zum Beispiel Dreck oder Erde isst. Ja, also das ist zum Beispiel, was heißt nicht Erde essen direkt, sondern zum Beispiel, wenn du hast eine Kartoffel,
ja,
du schälst sie nicht komplett ab, sondern du isst sie einfach, ja, so wie sie eben ist, ein bisschen drüber wischen und fertig. Ja. Oder über Wasser auch, und auch Stoffe drin wie B12. Aber das ist weniger geworden.
Steckt man auch sein Immunsystem
durch dieses Antibiotikum, das man immer mehr zur Verwendung bringt für Massentierhaltung. Je enger die Zusammenhänge, desto mehr Antibiotikum und das tötet die Bakterien ab.
Ja. Und natürlich die B12 dass man die Nutztiere quasi nicht mehr auf die Weiden führt, sondern wirklich nur noch Kraftfutter oder sehr viel Kraftfutter gibt, dann ist natürlich auch viel mehr von diesen wichtigen Mineralien und Vitaminen in den jeweiligen Fleisch enthalten. Ist ja klar. Ja.
Und deswegen schmeckt es auch schlechter eigentlich dann unterm Strich. Also oft sagt der Geschmack dann auch schon einiges drüber.
Man kann aus, tatsächlich, gut, man könnte teilweise schon
wenn man guten, wenn man der
Geschmacksschmecker ist.
Ja, nee, aber wenn man auch seinen Geschmack nicht verloren hat, dann kann man durch dieses Fast-Food kann man ja zum Non-Taster werden.
Den kann man schon wieder gewinnen, denke ich.
Non-Taster, ja, du kannst zum Normal-Taster werden, vielleicht sogar Super-Taster.
Gut, tatsächlich kann man da noch unterscheiden, das ist auch ein Witz, also eigentlich ein Zitat fast schon, man kann unterscheiden zwischen Nahrungs- und Lebensmittel und also Nahrungsmittel könnte theoretisch auch ein Ziegel sein, einfach oder was auch immer, ein Stein, also wenn es Füllmaterial, dann kann da ein paar Mineralien drin sein, aber vielleicht kann es der Körper nicht aufnehmen, das könnte Nahrungsmittel sein, das könnte alles sein, aber Lebensmittel, was man braucht zum Leben, das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Das wollte ich jetzt auch nochmal.
Aber wo kommt das jetzt her, diese Theorie? Oder?
Das ist keine Theorie.
Nee, er hat doch damals 3 Wochen gefastet und dann hat er irgendwann Ziegelsteine gegessen.
Nur noch Ziegelsteine.
Er wurde zum Ziegelstein, glaube ich.
Seitdem.
Also gut, das nehmen wir mal so auf. Ich verstehe, ich glaube, worauf du hinaus willst, das Problem ist, in unserer heutigen Welt, da sagt man, wenn man von Lebensmitteln spricht, spricht man automatisch von der Lebensmittelindustrie und Lebensmittel im Supermarkt. Und da ist ja irgendwie der Lebensmittel, ist nicht mehr dieser Bezug, also eher mit Fertigprodukt der Bezug, als zum ursprünglichen Produkt der Bezug. So ist mein Eindruck. Ja? Das ist aber ein ganz guter Punkt, weil ich wollte darauf eingehen, Lebensmittelindustrie, Zusatzstoffe, Aromastoffe, was hat es damit auf sich? Warum Glutamat zum Beispiel, Stevia, du bist ja einer der Vertreter von Stevia.
Nee, eigentlich
nicht. Moment, Stevia an sich,
die Pflanze
als Zuckerersatz, Süßstoff.
Chemisch ist wieder ein Problem.
Unverarbeitet,
genau.
Kein Problem.
Wenn es verarbeitet ist, ist es wieder ein Problem. Also ich esse gerne, sehr gerne natürlich mir im Tee oder dergleichen natürlich mir die puren Blätter von Stevia. Mache ich schon gerne ab und zu, aber auch nicht oft. Ja, aber finde ich besser finde ich in der Hinsicht eine gute Abwechslung zum Zucker.
Und also es ist besser zu Aspartam. Aspartam ist ja was weiß ich, eine Diät-Cola drin. Und ich habe dann gelesen, die Piloten dürfen zum Beispiel kein Aspartam, also keine Diät-Cola zu sich nehmen, weil das kann zu Stimmungsschwank und Schwindel führen. Das heißt, Diät-Cola bitte. Nicht mehr. Ne? Und ganz, also verlangsamte Hirntätigkeit übrigens auch noch. Nee, es ist heftig. Die Leute wissen sich und die Industrie ist so stark, in der EU ist das leider auch nur sehr schwammig geschrieben. Ich gehe dann gleich drauf ein. Aber noch ein anderer Punkt, weil wir auch alle ein bisschen neigen, mal irgendwie zu einer Chipstüte zu greifen oder vielleicht eine Pizza zu essen. Aber dann so eine Industriepizza.
Konditioniert, ja.
Da ist Glutamat drin oft. Mhm. Glutamat kennt ihr. Ja. Mononatriumglutamat, Glutamat als Aroma-Zusatzstoff. Ist eigentlich ein körpereigener Botenstoff im Gehirn und der führt dann, wenn du zu hohen Dosen im Gehirn kommst, dann zu diesem China-Restaurant-Syndrom. Habt ihr sicher schon mal gehört. Und anscheinend führt das zu Taubheit in den Armen und Beinen und kann auch langfristig zu anderen Risiken wie Asthma führen. Uff. Und Zerstörung der Gehirnzellen. Insofern, wenn man das dann hört, ja, dann denkt man sich, oh Mann, da kann ich ja gar nichts mehr essen. Nein, du kannst natürlich noch Pizza essen und Chips, dann, musst du mal die Zusatzstoffe angucken, was ist denn da eigentlich drin, wie viel E's gibt es denn da?
Oder mal selber machen.
Das ganze Alphabet.
Du kannst Chips selber machen,
theoretisch. Du kannst Chips selber, sehr lecker.
Pizza.
Genau.
Aus eigenem Teig. Und das ist eben das, ich glaube, das ist aufgrund dieser Bequemlichkeit, ne? Dadurch, dass wenn ja die Menschen keine Zeit mehr haben, lieber essen gehen und selber selten sich zu Hause länger als 20 Minuten in die eigene Küche stellen, was zu machen. Dass man dann lieber irgendwas schon so halbfertiges oder komplett fertiges kauft, sich dadurch Zeit zu ersparen, dadurch aber einfach dann diesen Tod sterben muss, dass da unheimlich viele Zusatzstoffe drin sind, die dem Körper einfach nicht gut tun, die einfach nicht für unseren Körper geschaffen sind, mit denen der Körper nicht umgehen kann und dann eben irgendwann Nebenwirkungen entstehen, die ungut sind.
Also interessant ist, weil ich das gesagt habe, ich wollte das noch erklären mit der Regulierung der Übergang, damit wir uns noch mal ein bisschen mehr aufregen und ihr da draußen auch. Laut EU-Richtlinie dürfen nur noch Stoffe beigemischt werden, die einen Nutzen für den Kunden bringen. Ja? Also das ist so die schwammige Ausdrückung. Das heißt, diese schwammige Definition kann dann irgendwie willkürlich ausgelegt werden und dann führt es dazu, dass Lebensmittelfarbe einen Nutzen bringt. So wird es dann einfach beschrieben. Und es ist auch interessant, dass man quasi dann nicht mehr die Zusatzstoffe draufschreibt. Also dann zum Beispiel können dann die Lebensmittelhersteller können dann draufschreiben, ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe, was sie im Grunde nicht sagt, was für Zusatzstoffe drin sind. Das heißt, es können irgendwelche chemisch modifizierten natürlichen Farbstoffe drin sein. Vielleicht wisst ihr, das ist ein klassisches Beispiel, woher der Erdbeergeschmack im Joghurt kommt, weil oft das sind natürlich keine Erdbeeren drin, das ist viel zu teuer für die Industrie, für die Produktion. Ja. Weißt du, wer dieses Aroma, Erdbeeraroma in den Erdbeerjoghurt kommt? Sägespäne. Und dann hat man Sägespäne, damit das funktioniert und da das umgehen können, hat man einfach gesagt, das ist ein Lebensmittel. Nein. Sägespäne.
Sägespäne, das ist Holz.
Das ist richtig, das ist gut erkannt, ne?
Holz im Joghurt? Holz im Joghurt?
Da regt der Junge sich auf, ich glaube es nicht.
Ohne Scheiß jetzt.
Ist kein Scherz. Ist tatsächlich so.
Holz darf ins Joghurt, das ist ja krass, ne?
Also der
Aroma. Ja, ist ja letztendlich auch Essmaterial, ne? Nahrungsmittel.
Naja, aber es ist kein
natürlicher Füllmaterial.
Es ist natürlich kein natürlicher Stoff, ne?
Gut, aber wenn es im Holz selber nur drin ist, wäre es in der Hinsicht jetzt noch ein natürlicher Stoff.
Nee, es geht darum, dass der Verbraucher bewusst belogen wird.
Ja, ja.
Da wird nichts aufgedeckt. Da wird das einfach als Aromastoff oder überhaupt nicht oder als ohne deklarationspflichtige Stoffe eingetragen. Und der Verbraucher denkt sich, oh ja, okay, es schmeckt gut, ich nehme das, glaube ich. Hm. Und eigentlich fressen wir so viel Scheiße rein, das muss man einfach so vulgär ausdrücken, weil nur damit die Konservierung, also warum ist noch so viel Salz in den Produkten, damit man es länger konservieren kann, brauchen wir aber
das Problem ist bei dem Joghurt dann nicht die Sägespäne, sondern tatsächlich dann der hohe Zucker, also das ist das größere Problem und dann vielleicht die Milch, die vielleicht einfach industriell verarbeitet ist, also wenn du den Joghurt jetzt selber aufspalten würdest, dann ist doch eher das Problem.
Milch ist auch ein Thema. Was wir noch kurz nennen könnten, ne? Weil es ist absolut beliebt. Also ich glaube, Durchschnittskonsum von einem deutschen Milch dürfte locker 3 Liter in der Woche sein.
Also es gibt sicher irgendeine Zahl, aber es ist
wahrscheinlich mehr sogar.
Wenn wir mit dem Käse vielleicht, ja gut, ich weiß nicht.
Aber es ist eigentlich vollkommen, also brauchen wir nicht, ne? Also es ist ein bisschen Kalzium drin im Milch, aber ansonsten
also ich sag dir,
sehr viel, also diese Laktose ja. Übermaß schlecht.
Ja, ja.
Und braucht man eigentlich nur als Kind, damit man gewisse Enzyme irgendwie dann produzieren kann.
Also, brauchst du also nicht diese Art von Milch, ja. Brauchst du als Kind auch nicht.
Das hat nichts mehr mit der eigentlichen Milch zu tun.
Nein, also, da ist nicht mehr viel drin, was der Körper auch wirklich verwerten kann. Mhm. Ja, sinnvoll.
Was ich schwierig sehe, das hab ich mit meinem Medischen heute unterhalten. Mitte der Fette. Nein, was ist der Fette? Der pflanzliche Fette, weil ich mag.
Mitte der Fette. Der Fette.
Der Fette. Der Fette. Und total. Zwar, warum, wenn ich eine Milch kaufe, ja, dann kann ich die von bestimmten Anbietern, kriege ich die noch in der Flasche. Klassisch, ne? Das ist eigentlich ein nachhaltiges Produkt, ja? Mehrwegflasche. Aber solche Sachen, die eben keine Milchprodukte sind, sondern pflanzlichen Ursprung, wie Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, was weiß ich, Reismilch, die kriege ich alle nur im Tetrapack.
Ja.
Und da frage ich mich, was ist jetzt besser? Mhm. Nehme ich jetzt den Tetrapack? Oder wir nehmen die Flasche Milch und hab damit wieder irgendwie ein armes Kalb von der Mutter getrennt.
Das ist wieder so eine Marktlücke, wenn man da bewusst nachdenkt.
Marktlücke, Leute da draußen, Marktlücke, beziehungsweise es ist vielleicht auch eine Zwickmühle. Ihr seid still, ihr merkt, das ist schwierig.
Moment der Andacht, Moment der großen Verwirrung. Ja. Gleichzeitig.
Ich trinke beides. Also das ist was ich in dem Ratgeber beleuchte. Aber vielleicht
einfach komplett mal, überlegen. Ohne Milch. Ohne Milchprodukte. Also ab und zu mal einen Käse.
Komplett ohne Sojamilch und Unmilch, einfach gar nicht. Das ist die Sache. Versuch Müsli das aber so radikal zu machen. Ja, aber das ist irgendwie. Ich meine, wenn man einfach die Verpackung ändert, dann würde es funktionieren. Hm. Ja, jetzt haben wir ja viel Leid ertragen müssen, also beziehungsweise andere Tiere müssen Leid ertragen, andere Menschen, dafür, dass wir hier in so einem Luxus leben. Und haben uns jetzt damit ein bisschen näher beschäftigt. Jetzt wollen wir mal vielleicht noch so ein Schlussstatement raushauen, dass die Leute da draußen auch nicht nur in diesem Trübsal nach Hause gehen sollen, ins Bett gehen, sondern dass sie auch irgendwie handeln. Mhm. Handeln, das verbessern können, sich in ihrer Umgebung und auf der ganzen Welt. Mhm. Und da wolltest du was sagen?
Ich kaufe keine exotischen Früchte mehr.
Außer Bananen, Kokosnuss, Ananas. Ja.
Also eine Banane hat einen 90 mal höheren CO2-Abdruck als ein regionaler Apfel. 90 mal.
90 mal größer, ne?
Man hat einen 90er Hebel sozusagen.
Also du kannst einen Optionsschein, ja genau. Da kannst du, da hat er recht.
Das heißt,
und deutschen Tofu kaufen, statt irgendwo, brauchst du nicht. Ja. Gibt's ja hier, es gibt Soja-Anbau in Frankreich, Österreich, Deutschland, wo auch immer. Das kannst du machen. Es ist, wenn es preislich noch nicht stimmt. Ja? Mhm. Du musst natürlich auch sehen, dass man dafür sorgt, für kommunale Arbeit, Partizipation, dass man dafür sorgt, dass das subventioniert wird, langfristig oder mittelfristig. Mhm. Aber man kann, wenn der Geldbeutel das erlaubt, kann man dann schon seinen Beitrag leisten.
Mhm. Auch, ja.
Das gilt auch für Steak.
Also ich habe zum Beispiel Thema Mango, ja. Ich habe mir jetzt, glaube ich, im letzten Jahr viermal eine Mango geholt. Nur ein einziges Mal habe ich wirklich so eine Mango bekommen, wie ich es mir eigentlich vorstelle.
Du musst mal hin, dort wo. Ja. Aber wenn du dorthin gehst, ja, dann fliegst du natürlich nicht hin, sondern nur
Das war auch Bio. Es war Bio, aber die waren im Angebot, deswegen konnte ich es mir leisten.
Klar.
Aber da sieht man es lohnt sich auch oft gar nicht, dann sowas Exotisches zu kaufen, weil es einfach nicht die Qualität hat. Es ist dann einfach oft irgendwie
warum sind wir nicht zufrieden mit dem Produkt?
Wir haben
Überfluss und andere Menschen, also wir sind auch viel zu viel weggeworfen. Wir müssen auch den Müll reduzieren, das ist ganz wichtig, Leute. Müll trennen hin und her, das ist ja ganz schön, dass ihr Papier trennt vom Restmüll, aber ihr müsst auch schauen, dass ihr euer Essen, das ihr einkauft, bewusst einkauft und bewusst esst und nicht in die Tonne wirft, weil mit jedem Essen, das ihr wegwirft, stirbt da quasi jemand in Afrika. Und Mette?
Genau. Was ich sagen möchte.
Du wolltest nochmal richtig.
Ich wollte nochmal was sagen. Und zwar, also ich möchte nochmal eine kleine Zusammenfassung bringen, in der Hinsicht, dass man einfach strukturierte weiß, was an welche Grundregeln man sich halten könnte. Also generell große Mengen von Fleisch, Milch und Eier und industriell gefertigte Lebensmittel bringen dabei eher größere gesundheitliche Probleme mit sich, vor allem wenn man es öfters isst, ja, ab und an, da sagt niemand was. Mhm. Und man kann durchaus unterscheiden zwischen industriell gefertigten Produkten und natürlichen Produkten, eben zwischen ungesund und gesund. Ja? Also mehr natürliche Produkte essen, viel mehr natürliche Produkte essen und weniger, so wenig wie möglich industrielle Produkte essen, also gerade auch mit Konservierungsstoffen. Einfach die Industrieprodukte minimieren und wirklich natürliche Lebensmittel, also nicht Nahrungsmittel, sondern Lebensmittel maximieren, so ungefähr. Und dazu möchte ich auch noch sagen, also viele Leute denken auch immer, sie haben in der Hinsicht keinen großen Hebel oder sie würden keinen großen Einfluss auf die Welt nehmen oder wie die großen Unternehmen und die Industrie es alles lenken. Es ist eben schon so, dass am Ende die Konsumenten entscheiden, was produziert wird, weil es gibt, wo Nachfrage ist, da gibt es auch nach und nach mehr Angebote und dann wird es auch günstiger. Ja?
Das ist unser Hebel als Bürger, dass also wir sagen, wir können unseren Konsum umstellen, genau. Verantwortlich.
Wir denken, wenn man in der Lage ist, also wenn du nicht wirklich am Existenzminimum kratzt, dann bist du auf jeden Fall in der Verantwortung, bewusst und nachhaltig.
Man kann auch so nachhaltig kaufen, aber man muss halt dann gucken, wie es im Rahmen ist. Also wir denken, wir könnten dabei nicht viel verändern und das stimmt aber so nicht. Wir alle bestimmen, was konsumiert und verkauft wird, und zwar jeder Einzelne. Und wir sind dabei der größte Teil der Veränderung, der nachhaltigen Veränderung, jeder Einzelne. Und es ist wirklich so, es sind die kleinen nachhaltigen Gewohnheiten, die in der großen Masse einen großen Effekt haben.
Also das nächste Mal, wenn wir jemanden sehen mit einer Banane,
wegnehmen
und selber essen.
Das ist ja die Graswurzelbewegung. Also ich meine, von beiden Seiten, ne? Also wir müssen, von unten müssen wir unser Recht auf Partizipation und Demokratie, das haben wir hier, müssen wir das Recht in die Hand nehmen und dafür eintreten und für andere eintreten und nachhaltig einkaufen. Weniger Industrieprodukte, bin ich absolut bei dir. Graswurzelbewegung ist wichtig und das natürlich auch von trotzdem auch immer diese Anregung auch in Richtung der Industrie kommt, in Richtung der Politik und so weiter.
Von oben dann quasi.
Und
von oben
muss, und unten. Das müssen wir aber auch nicht nur durch unsere persönlichen Helfer machen, sondern auch durch Kommunikation mit anderen. Und das weitergeben.
Auch mit dem Podcast. Deswegen, Leute, gerade so ein Podcast, der bringt auch unfassbar viel hilfreiche Informationen mit sich. Teilt den auch mal und oder zeigt es an Freunden, die vielleicht auch noch da Verbesserungsbedarf haben. Wir alle haben den.
Für Podcast.
Für Nahrungsmittel. Und denkt dran, also Gewohnheiten verändert man Stück für Stück, immer ein Stückchen mehr, und es kann auch echt Spaß machen, zu nachhaltigeren und auch gesünderen Gewohnheiten überzugehen. Das macht nach und nach mehr Spaß. Ja, also denkt daran.
So, abschließend ein schönes Zitat. Ihr dürft gleich raten, von wem es ist. Ihr da draußen auch. Die Erde hat genug für die Bedürfnisse eines jeden Menschen, aber nicht genug für seine Gier.
Oh, das war sicher einer von den Großen. Entweder Gandhi, Mandela oder...
Ja, er hat es richtig gesagt, das war unser guter alter Mahatma Gandhi, den wir mittlerweile immer öfters einbauen, weil er einfach so eine Ikone ist auf den
Gebiet. Ja, inzwischen kenne ich den aus mehreren.
Genau, also insofern vielen Dank da draußen und schaltet auch nächstes Mal wieder ein.
Danke.
Und bestell ich erstmal einen guten Burger.
Ja, schade.